SRF 1.
Uhr, Zeit für die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, sind Sie dabei. Im Rendezvous heute hören wir, was Finanzminister Ueli Maurer von einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel nach Hause bringen wird oder eben nicht. Stichwort Anerkennung der Schweizer Börse. Wir reden mit Dick Marty, dem ehemaligen Präsidenten der Interjurassischen Versammlung, über die ungültige Abstimmung von Moutier.
Die Entscheidung ist so oder so politischer Natur. Das kann man das nicht leugnen.
Wie er das genau meint, später in der Sendung. Wir erklären, warum der UNO-Migrationspakt im Bundeshaus zu Unstimmigkeiten führt. Und wir wollen von der neuen Direktorin von Radio und Fernsehen SRF wissen, welche Pläne und Ideen sie für das Unternehmen hat. Nathalie Wappler ist Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer. Guten Mittag. Bundesrat Ueli Maurer ist heute in Brüssel, wo er sich mit den Finanzministern der EU trifft. Das zentrale Thema: Ende Jahr läuft die befristete Anerkennung der Schweizer Börse aus. Bis dann profitiert sie davon, dass die EU sie gegenüber europäischen Börsen nicht benachteiligt. Finanzminister Maurer geht davon aus, dass die Schweizer Börse auch danach nicht mehr als eine befristete Anerkennung erhalten wird, weil die EU wegen des Rahmenabkommens Druck machen will. Aus Brüssel der Bericht von Oliver Washington.
Für eine definitive Prognose ist es noch zu früh, ob die EU die Schweizer Börse auch über das Jahr 2018 hinaus als gleichwertig anerkennt. Trotzdem sagt Bundesrat Ueli Maurer nach bilateralen Treffen mit Amtskollegen:
Da ist die Frage provisorisch oder definitiv. Wahrscheinlich läuft es ja, wenn schon, eher auf provisorisch für eine Verlängerung auf ein Jahr hinaus.
Bis anhin sah die EU Fortschritte beim Rahmenabkommen als Bedingung für eine weitere Anerkennung der Schweizer Börse. Eine Einigung beim Rahmenabkommen ist aktuell aber wenig wahrscheinlich. Deshalb wird es wohl auch keine permanente Anerkennung geben. Eine Verlängerung für ein Jahr könnte ein Ausweg sein. Maurer ist überzeugt, dass er hierfür auch Verbündete hat in der EU, in Wien zum Beispiel.
Österreich hat sehr viel Verständnis für unsere Position. Wir haben das ausführlich besprochen. Und ich habe auch von österreichischer Seite die Antwort bekommen, dass man zuversichtlich ist und Lösungen sucht.
Die österreichische Regierung hat zurzeit die Ratspräsidentschaft inne und spielt deshalb eine wichtige Rolle. Auch der angesprochene österreichische Finanzminister Hartwig Löger zeigte sich zuversichtlich, sagte aber auch:
Es wird hier aber genauso die Bewegung von der Schweiz brauchen, um in diesem Bereich auch eine positive Entscheidung zu finden.
Der Bundesrat wird deshalb in den nächsten Wochen auf irgendeine Art der EU entgegenkommen müssen, sodass es irgendwie weitergeht. Bundesrat Maurer formulierte das so:
Ich glaube einfach nicht, dass wir in einigen Wochen Ja oder Nein, also schwarz oder weiß sehen.
Sondern eben eine Art Lösung, die das Ganze vielleicht nochmals um ein Jahr verlängert.
Oliver Washington. Nun zu Rebecca Villiger und weiteren Meldungen in der Übersicht.
In Europa sterben jedes Jahr etwa 33.000 Menschen an antibiotikaresistenten Keimen. Das zeigt eine Studie des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien seien eine Bedrohung für die moderne Gesundheitsversorgung, so die Forscher. Die Zahl der Infektionen habe sich seit 2007 fast verdoppelt und deutlich mehr Menschen sterben. Etwa 3/4 der Erkrankungen mit antibiotikaresistenten Keimen entstünden in Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen. In Nordirak haben UNO-Inspektoren mehr als 200 Massengräber entdeckt. Die Gräber enthalten laut der UNO die Überreste von Tausenden von Menschen, die wahrscheinlich Opfer des sogenannten Islamischen Staates IS geworden sind. Die genaue Untersuchung der Gräber und Opfer sei nun wichtig, um die Täter zu verfolgen, heißt es in einem Bericht. Insgesamt wurden laut Schätzungen der UNO in Irak fast 33.000 Zivilisten durch den IS getötet und 55.000 verletzt. Der IS drang Mitte 2014 in das Gebiet nahe der syrischen Grenze vor. Seit 2017 gilt er in Irak als militärisch besiegt. In Bayern hat das Parlament gut drei Wochen nach der Landtagswahl den CSU-Politiker Markus Söder als Ministerpräsidenten bestätigt. Söder erhielt 110 der 202 abgegebenen Stimmen. Bei der Landtagswahl Mitte Oktober erreichte die CSU rund 37% der Stimmen. Das war ihr schwächstes Ergebnis seit fast 70 Jahren. Sie verlor ihre absolute Mehrheit. In zweiwöchigen Verhandlungen kam eine Koalition mit den konservativen Freien Wählern zustande. Vor einem Gericht in der deutschen Stadt Münster hat der Prozess gegen einen 94-jährigen früheren KZ-Aufseher begonnen. Der Mann soll als SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig Dienst geleistet haben. Er muss sich wegen Beihilfe zum hundertfachen Mord verantworten. Insgesamt wurden im Konzentrationslager Stutthof während des Zweiten Weltkriegs mindestens 27.000 Häftlinge getötet. Das Wetter. Im Norden gibt es heute und morgen ein Gemisch aus Nebel, Sonne und Wolkenfeldern. Am Alpenhauptkamm und im Westen fällt ab und zu Regen. Im Süden regnet es bis morgen Mittag zeitweise kräftig. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 15 Grad. In den Alpentälern gibt es heute mit starkem Föhn lokal bis 23 Grad.
Mission erfüllt, hieß es noch vor einem Jahr. Stolz, hoch erfreut. Die interjurassische Versammlung wurde aufgelöst. Schließlich hatte die Stimmbevölkerung von Moutier im Juni 2017 entschieden, man wolle zum Kanton Jura wechseln. Nun muss das Städtchen sozusagen zurück auf Feld 1, nachdem die Regierungsstatthalterin gestern entschieden hat, die Abstimmung ist ungültig. Der ehemalige FDP-Ständerat und Tessiner Staatsanwalt Dick Marti war Präsident der Interjurassischen Versammlung. In dieser Funktion hatte er es geschafft, die Parteien an einen Tisch zu bringen, Spannung aus dem Konflikt zu nehmen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, sind Sie enttäuscht, dass die Mutti-Abstimmung ungültig ist?
Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Natürlich, es ist nicht meine Aufgabe, die Entscheidung als solche in Diskussion zu bringen. Aber ich habe wenig Verständnis für die lange Zeit, die es gebraucht hat, um zu dieser Entscheidung zu kommen. 17 Monate, das ist sehr lange, insbesondere nach einer Abstimmung. Dieses Warten, diese Unsicherheit für beide Seiten, das hat nur Spannung wieder hervorgerufen.
Die Separatisten, die Pro-Jurassier, also die kritisieren den Entscheid ja also als politisch. Hat das etwas?
Die Entscheidung ist so oder so politischer Natur. Das kann man das nicht leugnen. Man kann nicht nur sagen, das ist juristisch. Eine Annullierung einer Abstimmung hat eine politische Dimension. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Aber dass die Regierungsstatthalterin politisch entschieden hat, das glaube ich nicht. Aber die Entscheidung hat eine große politische Entscheidung und das hätte sie natürlich sehen müssen, schon wegen der Dringlichkeit.
Wenn Sie das sagen, es ist ja auch so, dass diese Regierungsstatthalterin eine Bern-Jurassierin ist. Müsste in einem solchen brisanten Fall nicht jemand Neutrales, vielleicht Außerkantonales, einen solchen Entscheid fällen?
Das wäre natürlich die perfekte Lösung gewesen, weil die Statthalterin hat als justizielle Behörde entschieden. Aber das ist ein bisschen eine komische Figur, weil die Statthalterin ist auch eine Beamtin, das heißt eine Magistratin, die direkt von der Regierung abhängig ist. Die ist irgendwie Vertreterin der Regierung in der Region. Und dazu hat sie noch einige justizielle Kompetenz. Diese Mischung ist, ich glaube, fraglich.
Noch nach der Abstimmung letztes Jahr haben Sie sich hoch erfreut gezeigt und gesagt, Sie seien stolz als Schweizer. Moutier habe ein schönes Beispiel von Demokratie gezeigt. Nun sieht die Regierungsstatthalterin schwere Mängel, Abstimmungstourismus, Beeinflussung der Stimmbevölkerung. Mit Demokratie hat das ja überhaupt nichts zu tun.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass in 2013 hatte schon die Bevölkerung von Moutier mit 55% für Jura abgestimmt. Ich erinnere Sie daran, dass seit 30 Jahren die Gemeinde eine separatistische Mehrheit in der Gemeinde, sodass das Ergebnis von 18. Juni war nicht abstrus, war nicht gegen die Tendenz, die man in den letzten Jahren getroffen hat.
Aber es war knapp, das kann man sagen.
Ja, damit wollte ich sagen, es gab in der Schweiz nie eine Abstimmung, die so überwacht war.
Hat man denn nicht genau hingeschaut, dass sich jetzt im Nachhinein doch herausstellt, dass da offenbar gemauschelt wurde?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die Statthalterin auch auf der anderen Seite untersucht hat. Weil die Beschwerden sind natürlich nur von der Verliererseite gekommen.
Fakt ist, in Moutier brechen Wunden wieder auf. Müsste man jetzt sagen, Dick Marty, die interjurassische Versammlung wurde zu früh aufgelöst? Müsste sie ihre Aufgabe jetzt wieder aufnehmen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Unsere Aufgabe war, einen Prozess zu definieren. Dieses Prozess war die kommunale Abstimmung. Und jetzt ist ein Prozess, der politisch schon bestimmt ist. Jetzt werden Beschwerde, Rekurse sicher an Kantonsgericht und dann am Bundesgericht. Und dann, wer weiß, das wird entweder bestätigt oder man muss wieder abstimmen. Das ist sehr, sehr schade.
Sie waren ja auch sehr zuversichtlich, gerade weil man einen furchtbaren Dialog in Gang hat bringen können. Wie steht es heute um Ihre Zuversicht?
Ich glaube, man werde nicht zurück an die Tätlichkeiten, an die Gewaltszene, die man in der Vergangenheit hatte. Das wird natürlich noch Spannungen gegeben. Und diese Spannungen sind schon entstanden, bevor dem Urteil, weil man hat viel zu lange gewartet. Ich glaube, auch die bernische Regierung hätte ansehen müssen, dass die Entscheidung so schnell wie möglich getroffen werden musste. Weil diese Wartezeit, das war Gift.
Sagt Dick Marty, er war Präsident der Interjurassischen Versammlung. Und so geht es bei uns weiter. In der deutschen Politik bleibt momentan kein Stein auf dem anderen. Warum er das Land trotzdem für politisch stabil hält, erklärt uns ein deutscher Politologe. In den USA haben die Wahllokale geöffnet. Anspannung, die dieser Demokratin auf den Magen schlägt.
I don't think I can eat today, you know. I think I'm so anxious about it.
Dazu der Bericht aus Virginia und die Einschätzungen unserer Korrespondentin heute am Tag der Wahl. Und kurz vor eins, auch die Palmölindustrie kennt ein Gütesiegel für Nachhaltigkeit. Wert sei das aber nichts, klagt eine Menschenrechtsorganisation in Indonesien.
The problem here is land grabbing in the name of the development.
Was da passiert, ist Landraub im Namen der Entwicklung. Unsere Korrespondentin schaut hin in einer Reportage aus Borneo. Zuerst zu einem etwas sperrigen Begriff, der derzeit die Runde macht und zu reden gibt: Migrationspakt. Darin will die UNO festhalten, wie die Staaten mit Migrantinnen und Migranten umgehen sollen. Der UNO-Migrationspakt listet 23 Ziele auf. Es geht um die Rechte für Migranten und die legale Migration. Weltweit allerdings regt sich Widerstand gegen diesen Pakt. Die USA, Ungarn, Australien und Österreich zum Beispiel wollen das Papier nicht unterzeichnen. Und auch in der Schweiz wurde der Migrationspakt zum Politikum. Unterschreiben oder nicht, ist der Streitpunkt im Bundeshaus. Philipp Burkhardt, warum eigentlich diese Diskussion? Der Pakt ist rechtlich ja nicht verbindlich.
Sie haben recht, der Migrationspakt gehört tatsächlich zum sogenannten Soft Law. Das ist ein Begriff aus dem Völkerrecht. Viele Empfehlungen, Resolutionen, Deklarationen internationaler Organisationen wie der EU zählen zu diesem Soft Law. Es ist nicht verbindlich, aber wirkungslos ist es trotzdem nicht. Es wird erwartet, dass sich die Staaten an das Abgemachte halten. Im UNO-Migrationspakt zum Beispiel wird immer wieder die Formulierung «Wir verpflichten uns» verwendet. Die Einhaltung wird dann auch kontrolliert. Die UNO will ein Überprüfungsforum Internationale Migration einrichten, wie es im Pakt heißt. Dieses würde ab 2022 alle 4 Jahre den Staaten auf die Finger schauen, ob sie den Inhalt auch tatsächlich umsetzen.
Und müssten die Staaten, die gegen diesen Pakt verstoßen, denn auch mit Sanktionen rechnen?
Weil es sich um Soft Law handelt, sind direkte Sanktionen oder Repressalien nicht zulässig. Doch auch hier gibt es ein Aber. Staaten, die nicht kooperieren oder gegen Soft Law verstoßen, werden angeprangert. Nach dem Prinzip Name and Shame. Es werden schwarze Listen erstellt und die entfalten durchaus ihre Wirkung. Die Erfahrung zeigt dann auch, dass sich Soft Law über die Jahre zu Gewohnheitsrecht entwickelt, mit durchaus verbindlichem Charakter. Also um einen reinen Papiertiger handelt es sich bei diesem UNO-Migrationspakt nicht.
Es ist jetzt mehrmals das Stichwort Soft Law gefallen. Was heißt das konkret? Gibt es andere Beispiele für solches Soft Law, wo die Schweiz betroffen ist?
Ja, das bei uns bekannteste Beispiel sind wohl die internationalen Standards der OECD zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Das sogenannte Global Forum überprüft die Einhaltung dieser Standards regelmäßig, obschon sie rechtlich eben nicht verbindlich sind. Die Schweiz wird ebenso regelmäßig kritisiert und mit der Drohung, auf einer schwarzen Liste zu landen, auch eingeschüchtert.
Wenn wir nochmals zum Migrationspakt zurückkommen, welche sind denn eigentlich inhaltlich die Streitpunkte, an denen sich die Schweizer Politik reibt?
Ja, es ist ja ein sehr umfangreiches Dokument. Sie haben es gesagt, 23 Ziele sind darin aufgelistet mit zahlreichen Umsetzungsmaßnahmen. Und die bleiben teilweise einigermaßen diffus. Da lässt sich viel hineininterpretieren. Der Bundesrat erkennt nur in einem einzigen Punkt einen Konflikt zum Schweizer Recht bei der Ausschaffungshaft, die bei uns schon bei Minderjährigen ab 15 Jahren möglich ist. Das will der Bundesrat auch so beibehalten und eine entsprechende Erklärung abgeben. Im Parlament aber erkennt man noch zahlreiche weitere Konflikte. Und dann ist natürlich auch die generelle Stoßrichtung des Paktes umstritten. Wörtlich heißt es darin zum Beispiel, wir wollen eine sichere, geordnete und reguläre Migration erleichtern. Und wer das nicht gut findet, ist natürlich gegen diesen Pakt.
Das Parlament stört sich ja auch ganz grundsätzlich daran, dass es zum UNO-Migrationspakt eigentlich gar nichts zu sagen hat. Zieht es daraus Konsequenzen?
Ja, im Parlamentsgesetz ist festgehalten, die Bundesversammlung wirkt bei der Willensbildung über wichtige außenpolitische Grundsatzfragen und Entscheide mit. Weil der Bundesrat immer häufiger internationales Softlaw selbst übernimmt, fühlt sich das Parlament zunehmend übergangen. Der UNO-Migrationspakt dürfte nun der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats verlangt, dass der Entscheid über die Unterschrift unter diesen Pakt dem Parlament unterbreitet wird. Und die Außenpolitische Kommission, sie will die Mitsprache des Parlaments bei Softlaw ganz generell gesetzlich verankern. Die große Frage wird dabei natürlich sein, ab wann kann man tatsächlich von wichtigen Entscheiden sprechen, die dem Parlament unterbreitet werden müssen.
Danke, Philipp Burkhardt, direkt aus dem Bundeshaus. In Deutschland ändert sich politisch gerade ganz vieles. Angela Merkels Zeit läuft immer schneller ab. Die CDU wählt im Dezember zum ersten Mal seit 46 Jahren in einem Wahlkampf einen neuen oder eine neue Parteivorsitzende. Und die SPD stürzt umfragemäßig ab. Da fragt sich, wohin steuert Deutschland im Moment? Darüber hat Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli mit dem Politologen Karl Rudolf Korte gesprochen.
Nichts ist sicher in diesen Tagen in Berlin, aber von etwas ist der renommierte Politologe Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg sehr überzeugt.
Ich rechne nicht mit Neuwahlen, sondern zu 80%, dass die Bundestagswahlen 2021 sind, unter welcher Formation auch immer die Regierung sich bis dahin rettet.
Der Grund ist einfach. Die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD fürchten Neuwahlen, weil sie in Zeiten des Niedergangs um ihren Sitz im Bundestag fürchten. Obwohl in der Bevölkerung der Wunsch nach Änderung mit Händen zu greifen ist.
Im Moment wäre die Mehrzahl der Wähler an einer anderen Regierung massiv interessiert. Druck wird über die Landtagswahlen ausgeübt, aber die Stimmung gegenüber der Großen Koalition kann sich auch ändern, wenn wir eben neues Personal haben in der Führung der zentralen Parteien. Und danach sieht es ja im Moment aus.
Einen baldigen Wechsel wäre es in der CSU beim CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer geben.
Da gehe ich von aus, dass er auf dem Sonderparteitag bis Ende des Jahres von der CSU dann ersetzt wird.
Und zum ersten Mal seit 1971 wird es Anfang Dezember auf dem CDU-Parteitag eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz geben. Zur Wahl stehen die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der konservative Gesundheitsminister Jens Spahn.
Der Liebling der Partei ist ganz eindeutig auch der Delegierten, Frau Kramp-Karrenbauer.
Friedrich Merz sei aber ein gefährlicher Konkurrent, prognostiziert Korte.
Ich sehe im Moment noch Frau Kramp-Karrenbauer vorne, aber es wird ein knappes Rennen.
Die personellen Wechsel könnten die Wähler beruhigen, meint Korte. Würde Friedrich Merz der Überraschungssieger an der CDU-Spitze und käme Angela Merkel zum Schluss, eine Zusammenarbeit mit ihm wäre schwierig, wäre sogar noch mehr Wechsel möglich.
Wenn das Ihre Einschätzung sein sollte, halte ich das für hochwahrscheinlich, dass es dann eher zu einer Jamaika-Format kommt.
Sprich, Merkel träte als Kanzlerin zurück. Und ohne Merkel wäre die FDP bereit, doch noch ein Jamaika-Bündnis von CDU, CSU und FDP einzugehen. Jamaika, das sei auch der eigentliche Wunsch der Wählerinnen, meint Korte.
Das wäre ein sehr modernes Zukunftsbündnis, was mit Sicherheit bis 2021 so arbeiten würde, dass es neugierig macht, wahrscheinlich auf Fortsetzung.
Der SPD empfiehlt Korte eine inhaltliche Erneuerung. Er rate zu verrückten oder revolutionären Ideen.
Ein Beispiel ist die 32-Stunden-Woche als Partnerschaft. Jeder arbeitet 32 Stunden. Ist ein sehr auch durchgerechnetes Modell. Natürlich bei vollem Ausgleich des Lohns, was erstmal irritiert. Aber wenn man sich das durchdenkt, was das auf Familie, Kindererziehung und so weiter ausmachen würde, im Blick auf Lebenszufriedenheit, auf andere Mobilitätsstrukturen, hängt da viel mehr dran als nur irgendwelche finanziellen Fragen.
Also stärker linkes Profil. Dass die deutschen Volksparteien aber wie der Parti Socialist in Frankreich in Bedeutungslosigkeit versinken, glaubt Korte nicht. Zu sehr vertrauten die Deutschen dem etablierten Parteiensystem. Treffend brachte der Kolumnist der Bild-Zeitung Franz Josef Wagner die deutsche Stimmungslage auf den Punkt. In einem seiner täglichen Briefe schrieb er, Zitat, «Alles soll sich verändern, aber alles soll auch so bleiben, wie es ist.»
9:09. Heute bekommt US-Präsident Donald Trump so etwas wie ein erstes Zeugnis für seine bisherige Amtszeit. Bei den Zwischenwahlen für die beiden Parlamentskammern, den Senat und das Repräsentantenhaus. Die ersten Wahllokale sind inzwischen offen und schon jetzt ist klar, dass viel mehr Menschen an die Urne gehen, als das bei früheren Zwischenwahlen der Fall war. Präsident Trump hat eine neue, schärfere Tonalität in die Politik gebracht und das mobilisiert die Wähler und vor allem die Wählerinnen. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi hat in Virginia Demokratinnen besucht, die heute besonders mitfiebern.
Beklemmend sei es, sagt Kathleen. Sie glaube nicht, sie könne heute einen Bissen herunterbringen.
I don't think I can eat today, you know. I think I'm so anxious about it.
Trotzdem hofft sie, dass die Demokraten mindestens das Abgeordnetenhaus im Kongress zurückerobern. Ihre Mitstreiterin Roxane ist da optimistisch.
I'm getting kind of over my 2016 PTSD, so to speak.
Heute komme ich endlich über mein Trauma hinweg, das bei mir die Wahl von Donald Trump auslöste, sagt sie.
You know, no matter what happens, I feel like we're building the future here. So.
Was auch immer geschieht, wir werden an der Zukunft weiterbauen und das geschieht überall im Land, sagt Jackie. Vor 2 Jahren gründeten eine Handvoll Leute aus Fairfax County im Norden von Virginia die Aktivistengruppe Virginia Democracy Forward. Über 280 Mitglieder zählt sie nun. Im Midterm-Wahlkampf unterstützen sie Demokratinnen aus Virginia, die für das Abgeordnetenhaus kandidieren. Es sind nicht nur in diesem Staat Frauen, die bei den Demokraten besonders aktiv sind. Warum?
It's because we're pissed off. We're just really angry. We're mad. You know, his comments,
Trump's. Weil wir wütend sind. Präsident Trumps Bemerkungen sind frauenfeindlich. Es geht uns einfach zu weit. Diese Präsidentschaft ist ein Affront für uns Frauen, sagt Alicia. Sie wird selber bald für ein Amt kandidieren, für die Schulkommission. Überall in den Vereinigten Staaten sind lokale Gruppen zu finden. Sie mischen in zahlreichen Wahlkämpfen mit, gehen von Tür zu Tür, diskutieren mit Nachbarn.
I think organizations are actually critical, fundamentally critical. I
mean, Organisation sei zentral, sagt Kathleen. Die Republikaner hätten es mit der Tea Party-Bewegung vorgemacht. Die Demokraten hätten die Lektion gelernt.
The Democrats have upped their game a lot, and I think it's going to pay off. Now and in the future.
Und das werde sich ausbezahlen. Heute und morgen ist sie überzeugt. Trotzdem merkt man den Frauen an, dass sie sich nicht ganz sicher sind, ob der heutige Tag für sie im Jubel enden wird.
I'm not predicting.
No, it's hard.
Und eine Voraussage wollen sie nicht machen.
Nervosität also bei den Demokratinnen. Frage an Isabel Jacobi in Washington. Ist das bei den Republikanern auch so?
Ja, es ist auch bei den Republikanern so, denn sie haben Angst, dass sie nun die Mehrheit im Kongress verlieren könnten. Für die Republikaner sind die USA endlich auf dem richtigen Kurs und sie haben in den letzten 2 Jahren diesen Kurs quasi alleine diktieren können, weil sie die Mehrheit hatten in beiden Häusern und der Präsident ein Republikaner ist. Und nun sehen die Republikaner die Fälle davonschwimmen. Sie sagen, der Wirtschaft geht es gut, wir stehen besser in der Welt da. Ein Richtungswechsel wäre schädlich. Never change a winning team.
Von außen betrachtet ist dieser Wahlkampf ziemlich aufgeregt, ja fast schon blutig, wenn wir zum Beispiel an die Paketbomben denken, die da verschickt wurden. Täuscht dieser Eindruck oder ist der Wahlkampf tatsächlich auch für amerikanische Verhältnisse aggressiv?
Da täuschen Sie sich nicht. Die Gewaltverbrechen so kurz vor den Wahlen sind ein Symptom dafür. Von demokratischer wie von republikanischer Seite wird um Wählerstimmen gekämpft, als ginge es ums Überleben einer Nation. Die Republikaner stellen die Demokraten als hysterische, machthungrige, linksextreme Meute dar und die Demokraten die Republikaner als grausame, unmenschliche und geldgierige Opportunisten. Und beide sagen, wenn die anderen an die Macht kommen, dann geht es mit den USA bergab.
Und ist das nun Ausdruck von einer USA unter Präsident Trump, dass da mit so harten Bandagen gekämpft wird?
Ja, man muss fair sein. Ich sehe in Präsident Trump eher ein Symptom. Die USA waren schon vor seiner Wahl zerrissen in unversöhnliche Lager, konservativ, liberal, Stadt, Land, alt, jung, weiß, braun. Aber Präsident Trump hat sehr wenig Interesse gezeigt, dieses gespaltene Land zu kitten. Ganz im Gegenteil. Ihm fällt nun die Rolle zu, die republikanischen Wähler aufzuheizen. Er hat die Immigration an der Südgrenze aufgegriffen als Wahlkampfthema und daraus einen Notstand gemacht und die Presse und die Demokraten stellte einfach als Volksfeinde dar und eine solche Rhetorik macht eben die Gräben breiter und nicht schmäler.
Aufgefallen ist in diesem Wahlkampf, wie Demokraten und Republikaner versucht haben, ihre Wählerbasis zu mobilisieren. Wie gut ist ihnen das gelungen?
In den letzten Monaten ist es den Republikanern gelungen, aufzuholen. Präsident Trump hat stark geholfen, auch die chaotische Bestätigung des obersten Richter Brett Kavanaugh. Die Republikaner hatten nämlich zuerst Mühe, ihre Basis zu begeistern. Sie haben zwar einen tollen Trumpf in der Hand, der Wirtschaft geht es wirklich sehr gut, aber Zufriedenheit ist nicht unbedingt ein Motivator, an die Urne zu gehen. Und deshalb brauchten sie ein Reizthema oder Reizthemen und die haben sie nun gefunden. Die Demokraten waren von Anfang an hoch motiviert gewesen, diese Wahlen zu gewinnen. Sie haben einen Rekord an Wahlspenden sammeln können. Man geht davon aus, dass sie gute Chancen haben, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzugewinnen.
Isabel Jacobi als USA-Korrespondentin in Washington begleitet sie die Zwischenwahlen für uns. Seit letzter Woche wissen wir, die Schweiz hat ein Freihandelsabkommen mit Indonesien abgeschlossen. Das umstrittenste Produkt, Palmöl. Kritiker sagen unter anderem, die Palmölproduktion zerstöre Regenwald und nehme Indigenen ihren Lebensraum weg. Befürworter des Abkommens sind der Meinung, Indonesiens Kleinbauern könnten dank der Palmölplantagen mehr Geld verdienen. Und schließlich setze man auf das Nachhaltigkeitslabel RSPO. Dieses verpflichtet die Palmölproduzenten, Menschenrechts- und Umweltstandards einzuhalten. Was aber taugt dieses Label? Karin Wenger ist dieser Frage nachgegangen.
Wie kleine Inseln liegen die Dörfer Entapang und Kerunang inmitten von einem Meer von Ölpalmen. Vor 20 Jahren haben die indigenen Dayak hier die Nutzungsrechte ihres Landes an eine Palmölfirma abgetreten. Diese versprach im Gegenzug Arbeit, Häuser, eine Schule und für jeden ein Stück Land in der Plantage. Doch heute fühlen sich die Bewohner hintergangen. Zwischen ein paar Ölpalmen steht Bauer Antonius Abu. Einmal im Monat erntet der Bauer eine Tonne der Orangenfrüchte, verkauft sie an die Palmölfirma und erwirtschaftet so einen Profit von umgerechnet 70 Franken. Er klagt, Das Einkommen reicht nicht, um meine Familie zu ernähren. Auch habe ich weniger Land bekommen, als sie mir versprochen haben. Deshalb wollen wir unser Land zurück. Sie habe den lokalen Dayak sogar mehr Land der Plantage zur Nutzung gegeben, als gesetzlich vorgeschrieben sei, antwortet Sam Darby auf Nachfrage. Das malaysische Konglomerat ist laut eigenen Angaben der weltweit größte Produzent von nachhaltigem Palmöl und es ist die Mutterfirma der Plantage in Entapang und Kerunang. Sam Darby sei im Dialog mit der lokalen Gemeinschaft, habe jedoch deren Forderungen bislang nicht erfüllen können, schreibt die Medienstelle. Der Palmölriese ist Mitglied vom Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO, dem Gütesiegel in der Palmölindustrie und hat sich somit verpflichtet, transparent zu informieren und die Traditionsrechte der Indigenen zu respektieren. Doch genau das sei nicht passiert, kritisiert Norman Chivan von der indonesischen Menschenrechtsgruppe TUK.
The problem here is land grabbing. Land grabbing in the name of the development.
Die Firma hat im Namen von Entwicklung Landraub begangen. Sie sagte, sie leihe das Land bloß aus, aber jetzt will sie es nicht zurückgeben. Deshalb hat die lokale Gemeinschaft der Dayak vor 6 Jahren bei RSPO eine Beschwerde gegen die Palmölfirma eingereicht. Jahrelang versuchten verschiedene Arbeitsgruppen, das Problem zu lösen, ohne Erfolg. Der Fall der Indigenen in Entapang und Kerunang sei kein Einzelfall. Deshalb hat der Rechtsexperte Chivan den Glauben an das Gütesiegel RSPO längst verloren. Dessen Richtlinien seien zwar gut, aber
when we are talking about RSPO, the standard is good, but the enforcement itself is the voluntary standard.
Sie sind freiwillig und können nicht durchgesetzt werden und das bringt nichts. Wenn Rechte nur auf dem Papier bestehen, sind die Indigenen im Namen von Entwicklung die großen Verlierer. Anfang Jahr hat die indigene Gemeinschaft deshalb mit Hilfe der Menschenrechtsorganisation TUK die erste Beschwerde überhaupt gegen RSPO eingereicht, und zwar da, wo die Organisation registriert ist, in der Schweiz. Natürlich gäbe es viele Probleme in der Produktion und Lieferkette von Palmöl, sagt Stefano Savi, der Sprecher von RSPO. Dass das Gütesiegel aber ineffizient sei und damit gar schön Färberei betrieben werde, will er nicht gelten lassen.
There's definitely issues in the palm oil supply chain and in the production of palm oil.
Wir schaffen Transparenz und das ist die Voraussetzung für eine nachhaltigere Industrie. Was zurzeit fehlt, ist nicht die Peitsche, sondern mehr Zuckerbrot, also mehr Anreize für all jene, die nachhaltig produzieren. In den indigenen Gemeinschaften von Entapang und Kerunang haben mehr als 6 Jahre nach der ersten Beschwerde jedoch weder Zuckerbrot noch Peitsche funktioniert.
Der Bericht von Karin Wenger. Ja, und gleich ist im 1. und 4. die neue Direktorin von Radio und Fernsehen SRF, Nathalie Wappler, zu Gast. Wie sie das Unternehmen durch die Herausforderungen der Zeit lotsen will, darüber reden wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Rebecca Villiger. Bundesrat Ueli Maurer hofft, dass die befristete Anerkennung der Schweizer Börse von der EU um 1 Jahr verlängert wird. So hätten die Schweiz und die EU mehr Zeit, um sich auf ein Rahmenabkommen zu einigen. An eine Lösung bis Ende Jahr glaubt Maurer nicht. Rund 33.000 Menschen sterben in Europa jedes Jahr an antibiotikaresistenten Keimen. Das zeigt eine Studie der EU. Die Zahl der Infektionen hat sich seit 2007 fast verdoppelt und deutlich mehr Menschen sterben. In Nordirak haben UNO-Inspektoren mehr als 200 Massengräber entdeckt. Die Gräber enthielten die Überreste von Tausenden von Menschen, die wahrscheinlich Opfer des sogenannten Islamischen Staates IS geworden seien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.